Also wir müssen jetzt gar nicht viel analysieren vorneweg übrigens. Also tun wir ja sowieso nicht, weil wir es nicht aufzeichnen, aber es ist so, heute müssen wir nicht viel analysieren. Wir analysieren mal heute, oder?
Ja, wir nicht, aber andere Menschen noch. Ja, ich auch.
Würde ich so sagen, du bist doch auch ein Analyst.
Ja, das stimmt.
Experte.
Ja, also Experte, ich bitte dich. Nicht, dass wir bald zusammen irgendwelche Spiele bei Magenta Sport machen. Du bist ja Kommentator, ich bin ja Experte. Nee, davon bin ich ganz weit weg. Kannst du, glaube ich, auch nicht sein, wenn du selber nie auf dem entsprechenden Niveau gespielt hast.
Wir können ja mal irgendwann mal im K-Spiel zusammen kommentieren. Das fände ich lustig.
Können wir gerne tun.
Was ist mit dem letzten Saisonspiel?
Ja, wenn es darum nichts mehr geht, können wir das gerne festhalten. Ansonsten schaffe ich das nicht. Ja.
Kekse von deiner Mama und ja, wir beiden kommentieren das Spiel. Und andere bringt den Glühwein mit. Das ja. Entschuldigung.
Nein, jetzt habe ich auch
aber
den Faden verloren.
Aber haben wir einen Deal jetzt oder was?
Ja, können wir machen. Also wie gesagt, da warst du ja auch nicht da, aber jetzt letzte Saison.
Da?
Ja, du musst ja schon auch da sein, damit wir Dinge zusammen.
Das
also
stimmt.
Du hast ja eine richtige Verpflichtung gehabt, aber jetzt letztes Spiel hätte ich zum Beispiel ganz bestimmt nicht machen wollen, auch wenn es für uns um nichts mehr ging. Dafür ging es um den Gegner um deutlich viel mehr und die Verantwortung möchte ich mir nicht auflegen. Ja.
Also du meinst das letzte Heim- oder Auswärtsspiel?
Nee, unser letztes Heimspiel.
Okay, da war ich ja auch da hier mal zwischendrin. Das war das erste Spiel, was ich diese Saison gesehen habe. Und ich muss sagen, ich habe gemütlich auf der Tribüne gesessen und mal ein Hockeyspiel geguckt.
Ach so, ich meinte jetzt letzte Saison das letzte Heimspiel. Diese Saison
da war
das
ich in
erste.
Der Tat nicht da,
ja, also da ist gemütlich war jetzt die letzten beiden Heimspiele schon mal gar nichts. Wenn das schon
zweimal. Doch, wenn du mal nur zugucken kannst.
Ja, schön, das freut mich auch für dich. Ich bin da ja auch persönlich im Beruflichen ein bisschen involviert. Und,
was machst du denn?
Ja, einfach mitfiebern.
Ja, ich wollte schon sagen.
Würstchen fressen, Bier trinken. Nein,
das würdest du nicht tun. Nein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber der Faden, den du verloren hast, den nehme ich nochmal auf.
Ja.
Was ist denn eigentlich mit dem Borsecki? Also,
den Faden habe ich nie verloren. Den machst du mal
so. Nö,
jetzt
aber
grad,
das wäre nochmal ein Thema, worüber wir nochmal sprechen können.
Der wird erfreulicherweise am Freitag sein Saisondebüt feiern.
Geht's ihm wieder?
Dem ging's, ja, der hat halt einen dicken Fuß gehabt. Und
tat Aua, ne?
Ja, das dauert halt leider Gottes seine Zeit. Es ist an sich alles in Ordnung, aber so eine Schwellung ist eine Schwellung. Tobi hat da auch munter dran rumgedoktert, gefühlt jedes Mal, wenn man da unten war. War Kuba bei ihm, aber der kann jetzt auch nicht zaubern.
Vielleicht war es übrigens auch die Hand oder die Schulter, weil wir verraten ja nie, was ist, oder?
Doch, ich glaube, jeder hat gesehen, dass er da in die Bande wieder, also das, wenn ich jetzt gesagt hätte, Schulter, so wie der da in die Bande geknallt ist, weiß ich nicht. Ist ja auch, also man kann das ja dann immer verraten, wenn jetzt nichts mehr ist und keiner, also er auch, wenn ich jetzt einen blauen Fleck habe und der ist dann irgendwann weg, dann ist das ja auch nicht schlimm.
Was mit dem Taro?
Bei dem sieht es ein bisschen anders aus. Da verrate ich jetzt auch nicht, ob, ich glaube, wir haben von Oberkörper gesprochen, weiß ich jetzt selber, glaube ich,
beides,
gar nicht, oder Unterkörper.
Hat er nicht beides?
Ja, sagen wir es mal so, der hat ziemlich viel aufs Fell gekriegt jetzt Anfang der Saison. War jetzt gegen Augsburg fraglich. Der Status wird es auch weiterhin sein. Ich würde jetzt nicht mit ihm rechnen, aber you never know.
Noch jemand?
Nö, Verletzte nicht. Gibt es den einen oder anderen überzähligen Spieler, den es dann halt manchmal auch gibt in so einem Kader, aber das moderiert unser Trainerteam meinem Kenntnisstand nach ganz gut. Und ich glaube, dass jetzt gerade wir immer eher froh sein können, dass Leute vielleicht auf die Tribüne müssen, weil das im Umkehrschluss auch bedeutet, dass du ein relativ ausgeglichenes Leistungsgefüge hast. Und eben keine Verletzten, so richtig.
Nur weil ich es in den letzten Jahren getan habe, nicht weil ich es ja. Wann kommt der 10. Ausländer? Guck dir das Gesicht an!
Das Ding ist, der hätte uns ja jetzt zum Beispiel, hätte uns ja jetzt am Sonntag, trotz der Tatsache, dass dir zwei Stürmer, die sicherlich in den ersten, in den vorderen Reihen spielen können, ausgefallen sind, hätte die ja nichts gebracht, weil es eben zwei Deutsche sind. Ne? Dementsprechend. Ist das, glaube ich, jetzt nichts, wo du sagst, da muss akut Handlungsbedarf, aber ja, wann kommt der? Das musst du Franz fragen.
Nee,
also wenn du da irgendwas gehört hast, da sind jetzt, glaube ich, andere Teams, also Berlin zum Beispiel, habe ich jetzt heute gelesen, da wird was passieren.
Die holen, glaube ich, zurück, ne?
Gezwungenermaßen, ich habe absolut
glaub,
keine Ahnung.
Egal, nein. Ich weiß nicht, haben wir dieses Thema, also wir haben es auf jeden Fall im Jahr mit Greg Poss, habe ich ihn gefragt, wann der nächste Ausländer kam.
Ja, glaube ich sogar noch um den 9., aber.
Habe ich es letztes Jahr eigentlich auch gemacht?
Ja, natürlich.
So früh?
Natürlich.
ich habe überhaupt gar kein echtes Bedürfnis, danach zu fragen, bislang. Auch anders, oder?
So, was sagt uns das? Dass nicht wir, so viel falsch gelaufen.
Ja, und dass wir jetzt anfangen sollten.
Ja, warum denn eigentlich nicht?
Ja, also schmeiß mal die Kiste an und dann können wir mal aufzeichnen.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Freunde der Nacht, da sind wir offiziell.
Freunde des Mittags, des Mittwochsmittags.
Ja, 13.07 Uhr zeigt die Uhr. Aber für euch ist es 6 Uhr und ein paar zerquetscht.
Ja, jeder, der später hört, ist kein richtiger
Kühlschweinisalon-Hörer. Aber es gibt ja wirklich, Carsten Hummel zum Beispiel, ganz verehrter Kollege von der Eishockey News, der hört das Ding ja wirklich immer, weiß nicht, 3 Minuten nach 6, wenn er ins Auto steigt und zur Arbeit fährt.
Zur Arbeit, genau.
Ja, guck mal, aber der will informiert sein.
Ich wusste gar nicht, dass er das nebenberuflich macht bei der Eishockey News.
Jetzt hör doch auf, du Blödmann. Na, dafür macht das aber sehr anständig.
Das auf jeden Fall.
Das ist so. Und natürlich unser Kameramann Bene, der hört es auch immer.
Der macht das
immer
auch
noch.
Der macht das auch hauptberuflich.
Der macht Kameramann doch hauptberuflich.
Der schreibt auch nach jedem Sieg immer wieder brav herzlichen Glückwunsch.
Ja, und jedes Mal. Antwortest immer?
Easy Money.
Ja, und warum tust du das?
Weil zu dem Zeitpunkt, wo das entstanden ist, als wir gemeinsam die Doku gemacht haben, war das alles gar nicht so easy money.
Ganz
okay. Bis wir dann irgendwann, ich glaube, 7 aus 9 gewonnen haben nach dem Jahreswechsel, und da fühlt es sich dann teilweise wirklich so an. Ja, und hinten raus hat man es dann natürlich alles ganz locker gewuppt.
Nee, aber also es musste auch das Easy Money folgen irgendwann, sonst hätte es kein Glück gebracht fürs nächste Spiel. Weil eigentlich, das ist das große Geheimnis, was wir noch nie preisgegeben haben, ist Felix Dötsch aufgrund seiner Antworten derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Frankfurt an diesem Tag verloren hat gegen die Eastern Roosters.
Ach ja, ich glaube, da
nur wegen noch, Easy Money.
Ja, nee, ich würde jetzt nicht komplett für mich beanspruchen, meinst den Erfolg. Da waren
hast
andere,
du noch eigentlich verdient.
Ja, unser heutiger Gast zum Beispiel, dass er kein Tor geschossen hat.
Also bevor wir den Gast vorstellen, ganz anonym. Ich versuche mal hinterher. Warte mal, kann ich das jetzt machen? Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt machen kann. Das wird jetzt hart.
Live-Experiment Mirko.
Warte. Das Live-Experiment
nach einem Stimmverzerrer auf dem.
Ja, wartet. Ich glaube, das könnte man hinkriegen. Da. So, jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal. Zurück.
Das müssen wir
und
schneiden.
Jetzt muss ich. Nein, das müssen wir nicht schneiden.
So, Gast. Jetzt kannst du uns sagen, wie war das damals, als ihr gegen die Roosters verloren habt?
Ja, bin ich anonym unterwegs?
Nein, jetzt nicht mehr. Du bist nicht anonym unterwegs. Das Einzige, was jetzt gerade passiert, ist, dass Mirkos Stimme. Und dann kommen wir jetzt ein ganz finsteres, macht das
ja,
bitte
ist
aus.
Egal.
Also Mirkos Stimme
war lustig sein können,
verzerrt wie von so einem Erpresseranruf und deine war ganz normal.
Okay, ich muss noch dran arbeiten, also dass wir mal irgendwann wirklich investigativ arbeiten können. Wie war das Spiel damals? Lieber Gast, der nicht genannt werden will?
Ich meine, das war do or die vor die Roosters und die waren einfach zu gut. Das
komm, die haben Kastenbier vorher reingestellt, oder?
Nee, das nicht. Also wir wollten auf jeden Fall gewinnen. So ist es nicht, aber irgendwie ging da gar nichts an dem Tag und für Iserlohn war das perfektes Spiel.
Aber es ist ein Tag, ne, wenn du selber durch bist mit allem, ne, dann geht das nicht mehr. Ne?
Ja, wobei man hat schon, finde ich, manchmal dann auch Bock, dem anderen noch in die Parade zu fahren. Wenn das
ja,
dann,
du, weil du ein schlechter dann, Mensch bist.
Ja, Eishockey-Spieler sind alles Engel.
Natürlich.
Nein, aber ich glaube, also wenn man es denn dann zulässt und Morgenluft wittert in so einem Spiel, dann kann das auch ganz schnell in die andere Richtung gehen, aber das haben wir halt nicht zugelassen, wenn ich mich da recht erinnere.
Gut, da ihr nicht kombinieren könnt, liebe Leute da draußen, welcher Frankfurter Spieler jetzt hier, ehemals Frankfurter Spieler, in diesem Spiel auf dem Eis war und jetzt zufällig im Roosters-Umfeld auftauchen könnte, können wir ja ganz normal anfangen irgendwie. Also, erstmal reden wir über den geilsten aller überhaupt. Und einer von zwei Sponsoren.
Mahler Rennfort wünscht euch viel Spaß bei Kühe, Schweine, Iserlohn. Dem Radio MK Roosters Hockey Podcast. Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit uns, mit Maler Rentfort gemacht. Wir haben freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapete, Teppiche. Wir beraten sie detailliert bis zu ihrem Traumergebnis. Melden Sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rentfort.de. Rentfort mit einem N und hinten mit DT.
Also die wirklich Guten haben erkannt, es könnte sich um Julian Napravnik handeln, der heute zu uns gekommen ist. Haben wir recht?
Ihr habt recht.
Bist du Julian?
Ich bin es.
Bist du Julian Napravnik? Ja, man muss sich an so viele neue Gesichter gewöhnen. Das ist ja immer anstrengend.
Das geht eigentlich. Das ja, waren schon mal mehr.
Du bist ja jeden Tag
hier. Ja, aber ach so, du generell. Ja gut, das ist aber nein, immer aber, so. Ne?
Also ich strebe ja an, tatsächlich irgendwann die Spieler am Schlittschuhlaufen zu erkennen. Mhm. Und das gelingt manchmal, also wenn man viele Spiele beim gleichen Verein hat, dann kriegst du so, ich sag mal, 5, 6 kriegst du auf jeden Fall hin, wo du wenn beim Antritt schon siehst, wer es ist.
Jeff Giuliano war so ein Spieler, wenn ich mich
Michael da Wolf war ein Spieler ja. auch, ja. Da hast du das im Dunkeln gesehen, wenn der loslief, das war immer. Wie würdest du deinen Antritt beschreiben, damit ich zukünftig dich mal eben schnell, jetzt guckt er ganz, was redet der für einen bekloppten Scheiß hinter sich?
Hey, ich überlege gerade, wie sich es vielleicht anfühlt.
Also es ist auf jeden Fall von 0 auf 100 in, ich würde sagen, schnell.
Flink bist du schon.
Ja.
Ja.
Bist guter schon Start. Eher das Elektroauto unter den Rooster-Spielern?
Lange Schritte, würde ich sagen.
Ja,
Tiefe.
Das stimmt.
Tiefe, lange Schritte. Ja.
Ja. Also so ein bisschen ist ja. das so.
Aber technisch, also das ist jetzt keine Schleimerei und ich habe jetzt auch nicht so die Ahnung, aber tatsächlich gar nicht so auffällig, dementsprechend eigentlich technisch sehr sauber. Also nicht mehr zum Beispiel, gibt ja dann doch auch noch andere Skater. Jeremy Bracco war so einer von Krefeld, der hat ganz wildes Skating gehabt. Aber
ja, immer mit seinen Hip-Open, den kenne ich schon früher auch noch. Ja,
Wer hat dir denn ein Schlittschuhlaufen beigebracht, Julian?
Mir?
Ja.
Puh. Nicht wirklich einer speziell. Ich weiß nicht, irgendwie, ich war schon immer so auf den Kanten, habe ich schon immer so Übungen früher auch schon gemacht, sodass die Edges immer gut sind. Ich glaube, dadurch so am besten. Auch, dass ich im Sommer immer Inline-Hockey gespielt habe, sagt man ja immer, ist nicht hilfreich, aber ich würde sagen, das hilft schon ungemein, um diesen halt den Laufstil beizubehalten, dass man den im Sommer und im Winter dann trainiert.
Mhm. Aber Mama, Papa, erste Schritte? Oma, Opa, Onkel, Tante?
Niemand, weil niemand Eishockey gespielt hat eigentlich.
Aber irgendwer muss sich auf die Schlittschuhe was erst
ja, also Papa hat uns so zum Eishockey gebracht, er hat einen Flyer gesehen im Kindergarten. Dann mein Bruder, eigentlich durch meinen Bruder, weil da war ich immer zugucken und dann habe ich mich dann auch aufs Eis gepackt.
Und dann Laufschule oder direkt Hockey?
Boah, ich glaube kurz Laufschule für ein halbes Jahr oder so. Und dann
guck mal, das sind die Grundlagen, weißt du, die sind's gut.
Ja, das ist
und,
das
und wird wer, ja hier wer auch schleift jetzt sind. Besser, Toto oder Anton?
Toto.
Ja, das liegt aber, muss man vielleicht auch erklären, das liegt aber auch daran, dass Anton aus Schweden mit einer Maschine gearbeitet hat, die das Ganze halt automatisiert gemacht hat.
Ja, ich glaube, das ist das Ding. Der macht maschinell und dann Toto ist noch oldschool.
Toto ist oldschool.
So wie bei einer schönen Uhr. Alles handgemacht halt.
Genau. Aber geht dann nicht ganz so fix. Das ist immer das Problem.
Naja.
Und die Maschine ist teuer.
Die es automatisch macht.
Ja, genau. Auch die normale Maschine ist schon teuer.
Ja, das habe ich auch schon mal. Also die Maschine gibt es ja seit Günther Kapfer. Und wurde extra aus Kanada importiert, ich erinnere mich noch. Da gab es hier einen riesen Aufschrei, weil so teuer. Aber jetzt, du siehst halt, die Schweden sind uns immer einen Schritt voraus. Warum wir den Napravnik Julian eingeladen haben, ist relativ einfach. Wir wollen gar nicht so viel über ihn reden, sondern wir wollen mal Status Quo so abfragen, wie es so ist. Und heute bei Wer wird Eishockey-Profi Nummer 1 in unserem Herzen? Hat Felix Dötsch die erste Frage, ist ja auch mal was. Das wäre doch auch noch mal eine geile Folge.
Ja, genau. Ich muss
was denn,
am
wer
Ende
wird
der
Millionär?
Saison, ich muss am Ende der Saison mein Ranking von welchen Jungen ich am wenigsten leiden kann.
Ne? Nein, das würde ich nicht machen, aber wir könnten noch mal so ein Hockey-Quiz machen.
Ja, natürlich. So,
Quiz so unter dem Motto, wer wird Millionär?
Und also. Da kann man ja schon mal mit anfangen. Ich kenne die Antwort selber gar nicht.
Das aber hat Günther ja auch übrigens. So die, nicht die Antwort. Die taucht dann immer kurz vorher auf dem Bildschirm auf.
Er sagt aber immer, währenddessen hat sie nie auf dem Screen gehabt, sondern auch immer erst, wenn es dann darum ging, die Frage, also ob die richtig oder falsch beantwortet.
So, jetzt die macht Frage, die auch was gefasst.
So, nein, ja. Das ist nur das. Ich würde jetzt, also meine erste Frage an der Stelle wäre zum Beispiel so roundabout durchschnittliche Eiszeit von Julian Napravnik und ob das natürlich dem entspricht, was du dir so vorgestellt hast hier, wie der Start in die Saison.
Gleich eine mega kritische Frage.
Nein, der Trainer nicht kritisch, aber insgesamt dann vielleicht überleitend zu der Frage, wie du hier so angekommen bist.
Ja, ne, super. Ich meine, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was mein Durchschnitt ist.
Ich auch nicht.
Aber ich glaube, so
das lässt sich herausfinden.
Kein Problem.
Ich glaube, um die 18 Minuten, 17, 18 Minuten, glaube ich. Was so, für ein Stürmer ja auf jeden
wir
Fall
gucken parallel.
Das wäre erzähl sehr anständig.
Ordentlich ist, ja. Aber ne, natürlich schön. Hier und da macht die Puste, ist dann auch da. Also man atmet schon schwer, aber im Endeffekt kann man sich darüber nie beschweren, wenn man genug Eiszeit gibt. Eher im Gegenteil ist das ja immer so ein Ding, dass man Eiszeit will. Deswegen bin ich froh darüber und ja auch happy.
Du musst weitermachen, ich suche jetzt.
Ich entschuldige bitte. Nur fragen, es wäre jetzt inhaltlich sinnvoll, die Zahl
du weißt,
präsentieren
ich dicke,
zu können.
Ich habe dicke Finger, also du musst jetzt ihn irgendwie an dieser Geschichte noch so ein bisschen festsaugen. Das wäre jetzt
bisher
hilfreich.
Immer mit, als er dann wieder fit war, Tyler und Christian Thomas in einer Reihe gespielt, beides ja durchaus nachweislich nicht die schlechtesten Spieler, hier, die sie hier so rumgefahren sind in der Vergangenheit. Wie ist das Zusammenspiel mit den beiden?
Ja, also mega, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind da auf einer guten Wellenlänge, wir drei, auf dem Eis als auch außerhalb. Ich glaube, auch als Menschen kommen wir super miteinander klar. Wir reden viel über Situationen, reden über mögliche Plays und was wir machen können da draußen, um mehr Torschossen zu erarbeiten und alles. Und ich glaube, in manchen Spielen sieht man das auch. Hier und da, klar, wird die Chemie mehr kommen noch, wie jetzt am Anfang. Aber ich glaube, bisher, nach den 4 Spielen, haben wir da uns ganz gut eingereiht und läuft auch ganz gut. Weil ich glaube, wir haben alle drei einen guten Eishockey-EQ. Und ich glaube, ja, wenn wir uns da noch öfters finden, wird das eine gute Saison.
Also Leistungsbilanz von Julian Napravnik bislang. 2 Tore, 1 Assist. 1 Assist auch direkt zur Torvorbereitung. Das heißt, Effizienz auch von 20%. Das ist immer ganz ordentlich, auch für einen Stürmer. 1 erstes Tor, was er geschossen hat. Das ist auch immer nicht so ganz unwichtig. Und jetzt reden wir mal über Eiszeit. Alter, genau 20 Minuten.
20 sogar.
Wirklich auf den Punkt. Du hast
fühlt sich weniger an, weil du so fit bist, ne?
Ja, anscheinend.
80-02 gespielt, tatsächlich. 17:54
sogar
gegen
noch,
Ingolstadt.
Sogar minimal mehr sogar noch, dann, wenn es 80-02 sind.
17:54 in Ingolstadt, 21:22 gegen Schwenningen, 21:38 gegen Nürnberg und 19:08.
Ja, schön Overtime noch mitgenommen.
Den IV.
Ne? Du bist ja clever.
Ja, und du musst ja immer bedenken, dass der beides spielt, also Über- und Unterzahl.
Das ist halt, was es da hochbringt, nochmal das Unterzahl.
Das ist, ist das eine neue Situation für dich? Oder?
Ich habe nach der Hälfte, glaube ich, letztes Jahr in Frankfurt schon angefangen, Unterzahl zu spielen. Und ja, jetzt seitdem eigentlich von Anfang an.
Bist du jemand, also ich von der Reputation her sage ich jetzt mal nicht Defense-First-Schirmer, sondern eher Scorer, wobei man das, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so sagen kann. War das eine Umstellung? Wie ändert sich das? Wie schlägt sich das im Spiel nieder?
Ich meine, ich würde sagen, es kann mir nur helfen, weil eine Defensive war immer ein Thema bei mir, dass, ja, wie du gerade gesagt hast, es mehr offensiv ausgerichtet war. Aber ich glaube, durch das Unterzahl, dass sich allgemein die Defensive gesteigert hat, dass ich da auch solider bin. Und ich glaube, durch das Unterzahlspiel das halt auch lerne, weil da es nur um Defensive geht und weniger um Offensive. Und ja, deswegen würde ich davon nur die positiven Dinge mitnehmen.
Ja, aber 1-2 Shorthänder sind ja dann drin, das, wenn er die Scheibe macht. Ja, raus, ne?
plus minus null übrigens, der Herr Napravnik.
Null?
Aktuell. Ja. Okay. Ja, du warst bei plus 1 nach Ingolstadt.
Ja.
Dann zweimal 0. Und was passiert gegen Augsburg? Kannst du mir das kurz erzählen? Da standst du halt bei einem doof da.
Nee,
also nicht
zwei,
doof da, aber mit auf dem Eis.
Zwei,
als
weil
er hat
ja auch getroffen dementsprechend.
Ja, das muss man sagen.
Genau.
Ja.
Wieder ausgebügelt.
Ja, hat er anständig gemacht. Dann können wir natürlich auch nochmal auf Julians beeindruckende Karriere schauen und sehen,
während Mirko das macht, aber vielleicht auch nochmal der Rückblick. Ich glaube, insgesamt kann man mit dem Saisonstart zufrieden sein. Mit dem letzten Spiel in Augsburg wahrscheinlich eher nicht. Wo waren da so die Unterschiede? Was habt ihr da, was fehlte da?
Ja, das, ich glaube, generell haben wir da ein bisschen zu wenig Offensive gezeigt. Ich glaube, dass wir insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber ich glaube Augsburg, ich meine, wir haben mehr erwartet aus Augsburg, dass die mehr kommen, weil die hatten ja 0 Punkte und die mussten quasi, es war auch für die ein bisschen schon früh ein Do or Die, aber so hart, wie wir sie erwartet haben, sind die nicht rausgekommen, aber die haben uns immer, ich meine, wir haben auch viele individuelle Fehler gemacht, Turnover hier und da, und das hat natürlich deren Spiel ein bisschen besser gemacht. Aber ja, die Kleinigkeiten, über die wir sonst immer reden, die haben wir nicht konstant durchgeführt und haben deren Spiel dadurch aufgebaut. Ich glaube auch durch das eine Tor, was sie uns nicht gegeben haben, das 2-1. Ja, kann man auch so sagen, es war ein kleiner Wendepunkt, weil sonst stehen wir da mit 2-1 und dann ist ein bisschen die Luft auch rausgegangen bei uns. Also ja, war schwierig, nachdem noch weiter, also ja, dadurch anzuknüpfen, dass wir das Tor halt nicht gekriegt haben. Und dann schießen die direkt ein Tor. Ich glaube, es war früh im zweiten Drittel oder war es früh im zweiten Drittel?
Beide spät, genau. Also ungünstige Zeitpunkte.
Blöde Zeitpunkte.
Wie du sagst, letztlich dann auch mit den Turnovern und so, auch ein Thema, das es gegen Nürnberg ja schon gab, muss man auch sagen. Da habt ihr jetzt den Fokus drauf gelegt im Training, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall.
Alter, sehr gut. Ich bin so perplex.
Ja, wenn man mich
Eishockey-Fachgespräch.
Ja, wenn man mich mal fragen lässt, dann frage ich auch. Ja,
Mirko. Bitte, machen Sie weiter, junger Mann.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Nee, aber das, also es war, glaube ich, schon eine Überraschung, muss man ehrlicherweise sagen, dass Augsburg so gut defensiv gespielt hat. Der Kollege Alex Kunz hat das Spiel ja für MK kommentiert und der sagte auch, das wäre schon bemerkenswert gewesen. Das hätten sie eben in den ersten Spielen nicht so hinbekommen.
Also, es ist da war ja, der Fokus ja, dran. Also ich glaube schon, wir alle haben erwartet, du sagst, das Heimspiel, die müssen und so, dass das harte, gerade erste 10 Minuten oder ein hartes erstes Drittel, dann stellst du dich da so hin, bist so in Erwartungshaltung, wahrscheinlich auch immer erstmal eher in der Defensive und ja, irgendwie stehen dann beide so da und irgendwie... Ja, dass das jetzt auch insgesamt kein hochklassiges Spiel war, was sich da entwickelt hat, dann muss man auch mal ehrlich sagen, auf einen Sonntagabend in Augsburg gibt es wahrscheinlich auch Schöneres, wenn man sich da das komplette Wochenende um die Ohren hauen darf. Alles keine Ausreden, ist vollkommen klar, zumal er ja jetzt am Sonntag wieder da runterfahren dürft. Ja. Diesmal spielt er wenigstens um 16.30 Uhr, aber auch das, macht das was mit einem, so einen ganzen Tag da zuzubringen oder was passiert da eigentlich so den Tag über? Weil das habt ihr ja gefühlt jede zweite Woche.
Ja, nee, auswärts, die Abendspiele, die sind schon, ist schon eine lange Zeit. Man steht halt morgens auf, Frühstück, dann gehen wir zum Pre-Game-Skate, dann kommt man zurück, dann hat man Lunch und dann ist die Frage, dann sind da 3-4 Stunden, die du überbrücken musst. Das ist schon lange. Also dann saß
da liegst du ja auch nicht die ganze Zeit im Bett, weil dann kommst du ja gar nicht mehr hoch.
Genau,
ne?
Das ist kontraproduktiv. Aber
wie fühlst du die Zeit?
Ich gehe wahrscheinlich nach dem Mittagessen oder vor dem Mittagessen gehen wir manchmal spazieren, dann vielleicht ein bisschen lesen, dann auf jeden Fall Nap machen, Stunde, anderthalb, je nachdem, wie man sich fühlt, aber ja, so in denen muss man sich dann irgendwie die Zeit verdrücken, aber meistens lesen, spazieren, bisschen mit einem Zimmerkollegen sprechen über Sachen. Ja.
Wie ist die Aufteilung bei euch auf den Ast? Könntet ihr euch da selber aussuchen? Wird das zugelost? Oder?
Ja, am Anfang gab es eine Liste, da haben wir uns dann eingetragen. Wie ich euch bestimmt gedacht hätte, der Colin, sind wir zusammen.
Das ist jetzt nicht die Riesenüberraschung. An der Stelle übrigens herzlichen Glückwunsch, hat heute Geburtstag.
Das stimmt.
Genau.
Ich durfte gerade schon einen Cookie, durfte ich mir nehmen unten in der Kabine. Cookies mitgebracht für die Mannschaft.
Ganz kurz, als du Julian hochgeholt hast?
Ja. Nein, ich habe dir keinen mitgebracht.
Was ist denn los mit dir?
Georg, er kommt und sagt, hey, nimm dir noch einen, ich habe noch welche übrig. Ja, und das Erste, was ich mache, ist
da mit ist dem mein dicker Freund Mirko, der hat heute schon 3 Kalorien verbraucht, den muss ich unbedingt einen mitbringen. Dankeschön. Hat er die selber gebacken oder seine Frau?
Ich nehme mal an, die Seefrau.
Ja.
Also. Wir waren auf, also egal, wer es gemacht hat, sie waren lecker. So.
Danke, ist, ja, schön.
Ja, das war die beste Kugel, die ich je gegessen habe.
Du bist der Beste. Ja, mag dich auch, Felix.
Kannst du mal bei Familie und Mikkele nachfragen.
Ja, mal vorbeifahren.
Ob die, noch.
Die freuen sich, wenn sie mich sehen heute.
Super. Wird denn eigentlich, bei den Fußballern hört man immer, wird ganz viel PlayStation gespielt und so auch. Ist das irgendwie ein Ding bei euch? Oder?
Auf jeden Fall würde ich sagen, ja. Ich glaube, dass wir da ein paar Jungs auch haben, die in dem Game drin sind. Ich glaube, jetzt auch, Gordon und ich, wir haben uns jetzt das neue NHL 26 geholt. Da sind wir jetzt auch ein bisschen am Grinden, ein bisschen am Spielen.
Kann man, da könnt ihr euch das selber, die Roosters gibt es auch, ne?
Ja, ja. Ich habe mich sogar in meinem Ultimate Team, habe ich sogar Karte von mir selber drin, ne? 4-3.
Und?
Für die harte Arbeit und Unterzahl, ne?
Und wie funktioniert der? Der Typ?
2 Tore bisher.
Ja?
Also, ja, läuft. In wie viel Spiel?
3.
Ja, so.
Ja, noch frisches Spiel. Ja.
Und spielst du dann immer vor? Also schön gegen den Gegner, gegen den es dann geht? Also hast du den Freitagabend gegen Bremerhaven, den müssen wir spielen?
Er spielt dann da mit McDavid und Dreiseitel und so zusammen. Ja. Kannst du, mit wem hast du dich in eine Reihe gestellt?
Nee, ich habe tatsächlich, also im Ultimate Team, da musst du ja so Karten kaufen und so. Und da hatte ich noch nicht so viel Geld, weil das schwierig ist am Anfang, gute Spieler und.
Aber die Napravnik-Karte ist so bestimmt die teuerste im Spiel, oder nicht?
Nee, die war die einzigste, aber war relativ billig. Deswegen musste ich improvisieren. Da habe ich mir eine Roosters-Reihe sogar gemacht. Also als 4-3 habe ich. Ich wollte Boland, Thomas und mich da reinmachen, aber eine Boland-Karte gab es auch nicht. Deswegen habe ich Cornell, Thomas und mich habe ich da in die 4-3 gepackt, weil ich kein Geld mehr hatte.
Das hat im richtigen Leben, ne? Die Roosters haben die Kohle halt abgelegt. Ja, guck mal, soll noch mal einer sagen, NHL wäre nicht authentisch.
Das war eine stabile 4. Reihe auf jeden Fall.
Ja, läuft so bisher.
Also ich bin gespannt, also wir unterhalten uns mal irgendwann über deine erste, ja, wenn die Kohle wirklich da war. Dann bin ich mal gespannt, was
ja,
da
die hat. Werden nicht lange da in der 4. Reihe auftauchen, leider, aber...
Aber Napravnik bleibt, ne?
Ja, der bleibt, ja.
Ja, so ist das. Nee, insgesamt, also wir wollten ja ein bisschen plaudern mit dir über so Status Quo insgesamt in der Mannschaft. Das war uns ganz wichtig, einfach mal zu hören. Also es gab ja so einen Moment, ich weiß nicht, ob du den auch so registriert hast, ich habe ihm die Frage schon mal gestellt, nach dem Freitagabendspiel, diese Freude nach diesem Erfolg gegen dieses ja doch wirklich hart zu bearbeitende Team aus Nürnberg. Und dieses Zusammenkommen der Mannschaft, ist dir das aufgefallen? Wie eng sie waren und wie groß die gemeinsame Freude, Herr Dötsch?
Ich habe mich primär auf meine eigene Freude besonnen.
Vergiss es einfach. Ist das besonders oder ist das total überinterpretiert? Selbst wenn du die gleiche Antwort nochmal gibst, weil nicht alle werden es gehört haben, was du bei Radio MK dann live im Programm oder im Programm gesagt hast. Auch so mit ein paar Tagen dahinter. Ich hatte echt den Eindruck, Scheiße, da geht was bei den Jungs. Die mögen sich echt.
Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist nicht interpretiert, das stimmt so. Wir freuen uns super. Wie ich gesagt habe, wir sind eine tighte Gruppe. Wir mögen uns alle. Da ist keiner irgendwie blöd oder so, sondern wir freuen uns alle für den Nachbarn. Und gerade bei so Spielen, wenn man dann 4-1 hinten liegt und dann ein Tor nach dem anderen macht. Ich glaube, da ist auch wirklich egal, wer dann die Tore macht. Wir werden uns gleich freuen und jedes Tor wird da halt sehr gefeiert. Es ist wirklich egal, wer. Und wenn man dann halt noch so ein Spiel dreht, freut man sich umso mehr. Und ich meine, nach dem 4-4 habe ich persönlich auch einen blöden Fehler gemacht. Der hat sich gar nicht gut angefühlt, aber dann wird man auch direkt wieder aufgebaut von den Nebenmännern. Und dann schießt man halt noch ein Tor. Ich glaube, da war meine Freude am größten, dass wir da noch das 5-5 gemacht haben, wo ich dann auch in die Gruppe, also mich nochmal mehr freue, sage ich mal, dass die Jungs quasi meinen Fehler ausgebügelt haben. So, und da merkt man, glaube ich, was wir für eine Mannschaft sind, was wir für einen Charakter haben. Alleine beim Spiel, dass wir nochmal zurückkommen und dann auch noch so persönlich, wie man da wie aufgebaut wird, wenn man mal einen Fehler macht.
Da versucht man ja immer viel rein zu interpretieren, wenn man selber in so einem Ding nicht drin ist. Aber so wie du das beschrieben hast, ist das nicht selbstverständlich für Hockeymannschaften. Ist das so?
Nee.
Oder also wir gucken ja immer nur davor. Felix vielleicht ein bisschen mehr drin und der kennt die Charaktere auch noch einen Hauch intensiver, weil er wirklich jeden Tag mit euch irgendwie schon zusammen ist. Aber wir schauen ja irgendwie immer nur davor und dann sind Also eine Umarmung ist nicht immer eine Umarmung. Deshalb kam ich drauf auf dieses Thema.
Ja, nee, ich meine, es gibt unterschiedliche Mannschaften. In vielen sind es mehr individuelle Leute, die dann ihren eigenen Erfolg mehr zelebrieren. Aber ich glaube, bei uns ist es so, dass wirklich die Mannschaft an Nummer 1 steht. Und ja, dass wir uns da, wie gesagt, egal wer es ist, wo es ist, dass wir uns gleich freuen und als Mannschaft diese Winning-Mentality haben. Dass jetzt auch, wenn es bei einem persönlich nicht läuft, dass es dann nicht übertragen wird auf andere Spieler, sondern dass da man da sein Ding macht und aus diesen Löchern dann zusammen wieder rauskommt. Und ich glaube, das ist ein großes Plus, das wir in der Mannschaft haben, dass wir da gemeinsam so stark sind.
Wir beide wissen nur zu gut, also aus dem Jahr mit der wunderbaren Doku, wie wichtig es ist, wenn...
Easy Money.
Ja, ganz easy money, wenn Jungs zusammenkommen, weil da war es auch so, dass sie sich irgendwann so richtig am Riemen gerissen haben und gesagt haben, so, wir steigen hier nicht ab.
Ja.
Und das war auch ein gutes Gefühl, als man das spürte, dass es einfach so war.
Wobei ich sehr dankbar wäre, wenn das dieses Jahr nicht vonnöten wäre. Ja, an der Stelle nochmal der eindringliche Appell.
Naja.
Insgesamt gerne so weitermachen, weil 6 Punkte aus 4 Spielen macht einen Schnitt von 1,5. Mit dem gerätst du da nicht in, in Probleme.
Hast schon wieder was komplett Richtiges gesagt? Kompliment.
Ja, zweite? Gut, das ist jetzt einfach zu rechnen. 6 durch 4, 1,5.
Nein. Nein, ich meinte auch mehr die Interpretation dieser Tatsache. Also, weil das hast du ja alles auf deinem Bildschirm.
Nö,
hast du
ja
vorher aufgeschrieben.
Wie Günther ja auch. Ich nicht.
Damit das funktioniert. Was hat euch dahin gebracht? Also, wir haben ja gehört, okay, am Anfang, jeder spricht in der Kabine über sich und so weiter. Und danach hat Franz auch sehr schön sich zurückhaltend geäußert. Und es ist gar nicht so viel nach draußen gedrungen über auch den Prozess, was Teambuilding und so weiter anbelangt. Nun sind wir ja hier im Podcast immer unter uns mit, wie viel einmal jetzt mittlerweile? 61, glaube ich, die uns hören ungefähr. Also es ist eine kleine, sympathische Gruppe. Du brauchst also keine Sorgen zu haben.
Jetzt müssen wir einmal kurz das richtig stellen, weil ich glaube, Julian denkt das wirklich sonst. Also es hören offiziell schon ein paar mehr, aber das sind die Leute, die dann individuell auf uns zugekommen und verbrieft gesagt haben, hey, ich höre euch immer und irgendwie, ich finde es immer wieder spaßig.
Also du machst es hier nicht für die Tonne.
Ist also es wird nachweislich registriert.
Ja, das genau.
Hat manchmal seine Vor- und manchmal seine Nachteile. Ja.
Aber also gar nicht zu sehr ins Detail, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, ob das auch so ein Ding war, was initiiert worden ist, maßgeblich, oder ob es tatsächlich aus den Jungs, aus dir mit rausgekommen ist, dass es so war oder was die Kleinigkeiten waren, die, du hast gesagt, so eine Mannschaft eng zusammenkommen lassen. Was war das?
Ich meine, es fängt natürlich an mit Recruitment, sage ich mal, dass Spieler geholt wurden, die charakterlich sehr gut sind für eine Mannschaft. Und ich glaube, dass seit Tag 1, seitdem wir hier angekommen sind, dass die Kultur innerhalb der Mannschaft angestrebt wurde oder als Priorität angesehen wurde. Und ich glaube, von Tag 1 ist das übergesprungen, dass wir als Jungs zusammenkommen, wir uns verstehen und miteinander klarkommen. Ich glaube, so eine Eishockey-Saison, die geht immer relativ schnell rum und ich glaube, wir haben das alle ganz schnell begriffen, dass so enger wir einander beieinander sind und so viel, wie wir miteinander machen, dass das Früchte tragen wird.
Mhm.
Und ich glaube, an dem Punkt sind wir, dass wir uns wirklich jeder über den jedermann freuen kann und das wurde seit Tag 1 eigentlich angestrebt und das haben wir dann auch so umgesetzt.
Habt ihr denn so, also diese obligatorischen, früher war das dann immer so, gehst gemeinsam einen Berg hoch oder sonstige Geschichten.
Läufst die Streif hoch.
Ja, genau, hat es ja alles hier gegeben. Ist das heute eigentlich noch en vogue oder macht man das anders?
Es gibt auf jeden Fall Events, kleinere. Ja. Ich meine, wir hatten direkt am Anfang, haben wir uns alle beim Colin getroffen, da im Garten haben wir ein bisschen gegrillt, dass wir ein Teambuilding quasi so haben. Dann waren wir ja bei dem, ich weiß nicht genau, wie es heißt, bei dem Restaurant da in den Bergen.
Forsthaus Löhn.
Forsthaus, ja. Ich glaube, so Events, da lernt man sich einander besser kennen. Dann hatten wir noch ein Dinner im El Toro als Mannschaft und ich glaube, diese Events, die sind immer schön für sowas, dass man immer auch als Jungs zusammenkommen, über Sachen redet. Und ja, so kleine Events, die sind eigentlich für sowas perfekt.
Also Felix und ich quatschen ja auch immer, damit unser Team so funktioniert. Ich habe also erfahren, dass seine Mutter total gut Kekse backt. Das war so eine der ersten Botschaften. Das nutzen wir immer rund um die Weihnachtszeit.
Mirko nutzt das immer rund um die Weihnachtszeit.
Was denn?
Ist immer einen großen Teller.
Was denn? Ne, der Einzige, der immer isst, während er redet, ist André Günther. Ja, das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Dass du eben genau diese Schritte gehst, und dann ist es natürlich auch, wie gesagt, sind Menschen kompatibel, deshalb ist dieser Recruiting-Faktor, den du angesprochen hast, der ist natürlich ganz wichtig und sozusagen das erste Ding. Und dann kommt es eben auch auf Sympathie an, und ein, zwei Jungs habe ich jetzt auch kennengelernt. Das ist wirklich eine ganz gute Gruppe, vor allen Dingen auch deshalb, weil ich glaube, sich jeder seiner Rolle auch bewusst ist. Also es hat auch jeder eine Rolle. Und das, glaube ich, ist nicht in jeder Mannschaft auch der Fakt, oder? Also dass man länger auf der Suche ist, und hier weiß schon jeder oder wusste jeder früh, was er einbringen muss.
Ja, das stimmt, weil meistens oder in vielen Teams ist das so, dass Leute eine Rolle vorgeschrieben ist, die nicht akzeptieren. Mhm. Die denken, das bin nicht ich, und die dann aus dem System quasi raustanzen. Und ich glaube, wie du gesagt hast, bei uns ist das ziemlich klar, und jeder akzeptiert die und spielt sie auch so. Und ich glaube, ja, das ist auch ein Grund für Erfolg, dass jeder macht, was er soll. Dass da keiner halt sich denkt, oh, ich bin was Besseres oder ich will diese Rolle nicht spielen, sondern dass es angenommen wird und umgesetzt wird.
Wie sehr hat auch so dieser Anfang, also mit dem Testspielerfolg auf Testspielerfolg auf Testspielerfolg, eine Rolle gespielt? Oder, das kann man jetzt auch ein bisschen wieder in der Rückschau betrachten, war das gar nicht so wichtig zu gewinnen?
Nee, auf jeden Fall war das wichtig zu gewinnen. Ich meine, da sieht man schon mal früh, was wir für eine Mannschaft sind. Dass wir auf Wins aufbauen wollen, dass das sich gut anfühlt, dass wir genauso weitermachen wollen, weil ich glaube, viele waren auch schon mal in Losing-Teams dabei, und die wissen, dass die Atmosphäre, wenn man Spiele verliert, nicht geil ist. Dass, wenn man in die Kabine kommt und alles irgendwie sich grau anfühlt. Und ich glaube, durch die Testspiele, dass wir da eine kleine Siegesserie aufgebaut haben, ist alles ein bisschen bunter, ein bisschen spaßiger in der Kabine. Und ich glaube, dass jeder diese Gefühle halt auch mitnimmt jetzt in die Saison, und dass wir die beibehalten wollen.
Mitnehmen ist ein gutes Stichwort. Wie viel Hockey nimmst du eigentlich mit nach Hause? Also was erlaubst du dir zu Hause noch an Hockey zu machen?
Versuche ich gar nicht viel mit nach Hause zu nehmen.
Außer NHL zocken.
Ja, cool, okay, das ist ja Spaß.
Aber ich versuche das komplett hier zu lassen. Genauso andersrum auch, dass man außerhalb Dinge nicht mit in die Kabine nimmt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da auch abschaltet, dass man nicht zu Hause sitzt und denkt, ach, hätte ich mal das und das gemacht, sondern dass man einfach abschaltet und sich dem Leben widmet und nicht nur Eishockey hat.
Bist du da gut drin? Oder? Also, weil das eine ist das, was man sich vornimmt, und das andere ist das, was man schon.
Ich glaube, das unterscheidet sich auch bei manchen Spielen, wie jetzt zum Beispiel Nürnberg, so mein Fehler, das hat mich ein bisschen länger beschäftigt, aber dann muss man sich im Endeffekt auch klar machen, so, es ist ein Fehler, es ist ein Spiel voller Fehler im Endeffekt. Eishockey geht ganz schnell, man macht Fehler, aber im Endeffekt ist das nur ein Spiel, und das muss man schnell wieder vergessen und einfach weitermachen.
Ich finde es nochmal interessant, dass du es, also du hast gerade schon mal gesagt, jetzt sagst du es nochmal. Wie wird denn in der Kabine unter euch, aber auch wie mit den Trainern, mit Fehlern, die eben passieren, und sie passieren immer, entweder unforced oder forced, je nachdem wie man sieht. Wie geht ihr mit dieser Fehlerkultur um? Weil das sagt ja auch immer viel aus über eine Kabine.
Ich meine, es war gar kein Ding. Also wie ich gesagt habe, die Jungs bauen einen auf, egal ob du da einen krassen Fehler machst oder nicht. Jeder weiß, wie es ist, einen Fehler zu machen. Jeder war in dieser Situation. Wir werden auch wieder in so Situationen kommen, dass Spieler Fehler machen. Und ich glaube, da ist das Wichtigste, dass die Jungs sich gegenseitig aufbauen und sowas schnell wieder vergisst.
Geht Stefan, gehen die Trainer darauf nochmal ein?
Nicht unbedingt. Bei sowas, die sagen auch, ja, Fehler passieren. Back to work sozusagen.
Wäre halt gut, dann, wenn man nach vorne guckt, draus zu lernen. Und dann,
richtig, draus zu lernen. Also, und
du wirst ja sicherlich wieder mal in die Situation kommen, dann vielleicht eine andere Entscheidung zu treffen. Genau, wäre hilfreich.
Auf jeden Fall.
Ja, ich finde es gut, dass du überhaupt darüber sprichst, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, das muss man ja sagen, dass man überhaupt mal über so ein Thema reden kann und wie man damit umgeht. Das ist ja auch für uns, wie gesagt, die das nicht alltäglich machen. Ich meine, wer viel arbeitet, macht viel Fehler. Das ist kein dummer Spruch, und es gilt für dich wie für mich. wir haben es in einer anderen Situation. Also wenn er mal einen Bock baut, okay, dann fehlt vielleicht ein Posting. Wenn ich mal einen Bock baue, habe ich einen falschen Spieler genannt oder eine dumme Frage gestellt. Ja. Aber das versendet sich am Anfang. Bei euch ist es so, wenn er 4-4 steht und es plötzlich 4-5 steht, dann ist es was anderes für den Moment.
Du bist halt, ich glaube tatsächlich, dass auch unsere Arbeit zumindest halbwegs von der Öffentlichkeit bewertet wird, ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu dem, was die Jungs da draußen tun. Du kriegst ja auch dann unmittelbar Feedback gerne mal von den Rängen. Gerade hier in Iserlohn ist das ja immer sehr schwankend. Wie gesagt, du himmeljoch jauchzend oder ganz schnell ist auch alles scheiße. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ist aber nicht der Job der Leute, glaube ich, das entsprechend zu beurteilen, sondern das entscheidende Thema ist einfach, dass wie ihr damit umgeht. Und diese mentale Geschichte, ist das was man mit sich selber ausmacht? Gibt es da bei dir oder auch bei anderen Hilfe von außen? Im Fußball gibt es eigentlich, glaube ich, inzwischen überall irgendwelche Mentalcoaches oder so. Im Eishockey habe ich das jetzt zumindest in Deutschland noch nicht so richtig mitbekommen. Aber das scheint ja schon was zu sein, wo man sagt, das gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist ein großes Ding im Sport generell, würde ich sagen, egal welche Sportart, dass da viele mit Mentalcoaches zusammenarbeiten. Persönlich ich jetzt nicht, aber ich glaube, da ist die Erfahrung spielt da eine große Rolle, dass man, so mehr man spielt, umso mehr Fehler macht man, umso mehr lernt man. Wie du gesagt hast, aus Fehlern lernt man, und ich glaube, in den Jahren zuvor lernt man einfach damit umzugehen und zu sagen, ach, alles ist gut, es geht weiter, man muss daraus lernen, und ja, aber mental ist auf jeden Fall ein Riesending. Ich glaube aber, da ist das Unterscheidende, ist, was in der Mannschaft passiert. Wie ich eben gesagt habe, die Jungs, das Feedback, dass man weitermachen soll, dass du Unterstützung hast von den Mitspielern. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da auch das schnell vergisst und weitermacht.
Mirko, guck mich an.
Wolltest du noch eine Frage stellen?
Wo ich jetzt gerade noch drüber nachdenken muss, hast du das mal entweder auch direkt als selbst betroffen oder als Dritter erlebt, dass sich das negativ bei jemandem geäußert hat, der dann auch gesagt hat, okay, da hatte ich wirklich schon länger dran zu knabbern, beispielsweise auch, was eigentlich so Fanäußerungen und sowas für einen Einfluss haben können, wenn du darüber reden möchtest natürlich, ansonsten schneiden wir es raus.
Also meinst du jetzt, wie sich zum Beispiel so ein Fehler negativ
Negativität, Kritik, sonst irgendwas. Ja, ich glaube immer, es ist ganz schnell mal geschimpft, was Schlechtes gesagt, gestöhnt und sonst irgendwas. Und ich bin ja immer ein Fan davon, dass man vielleicht im Zweifel auch nochmal einmal durchatmet, bevor man dann die erste Reaktion in die Welt rauspustet. Ne?
Ja, nee, ich meine, ich denke, dass das auf jeden Fall viele Spieler trifft. Wenn jetzt zum Beispiel Fehler passiert und er dann wirklich tief in seinem Kopf ist, sich vielleicht ein paar Kommentare online durchliest und alles, was man ja eigentlich nicht machen soll, aber macht man in dem Sinne dann, um zu sehen, das Feedback, so, was sagen die Leute. Ich glaube, dass sich manche das einfach viel zu Herzen nehmen, die das dann halt auch persönlich nehmen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, dass man das ein bisschen trennen muss, weil ein Fehler auf dem Eis beschreibt dich nicht als Person. Und ich glaube, das nehmen halt viele Spieler persönlich und nehmen das dann auch mit nach Hause. Und ich glaube, das ist der falsche Ehrgeiz, das mit nach Hause zu nehmen, sondern einfach das Eishockey bezogen im Eishockey zu lassen. Und wie gesagt, das Spiel ist ein sehr schnelles Spiel. Da entscheiden Sekunden über Situationen. Und ich glaube, dass man das im Eishockey einfach schneller abhaken muss.
Ich fand das schon interessant, jetzt auch die Reaktion. Ihr lest sie euch hoffentlich nicht durch. Wir an der einen oder anderen Stelle auch nicht mehr, aber muss man natürlich trotzdem tun. Und du siehst jetzt nach der ersten Saisonniederlage ohne Punkte, wo du sagst, okay, offensiver Output sicherlich ausbaufähig. Kommen dann auf einmal wieder Leute, ich muss es leider Gottes so sagen, aus ihren Löchern gekrochen, die du jetzt sowohl während einer doch durchaus positiven Vorbereitung als auch bei einem passablen bis guten Saisonstart nicht gesehen hast. Und ja, da frage ich mich dann schon auch immer wieder, was solche Menschen antreibt. Ne? Und da nehme ich, Gott bewahre, die aus, die wirklich da sachliche Kritik üben und auch sagen, okay, ja, das war dann vielleicht auch nicht so gut, das seht ihr ja selber auch so. Aber diese Differenzierung vorzunehmen, ich glaube, das kann man im Eifer des Gefechts von niemandem erwarten.
Ne? Naja, ich meine, wer hätte denn jetzt gedacht, dass weitergeht. Also Also wir müssen ja jetzt mal so einen Hauch von Realismus an den Tag legen.
Wir werden das sehen. Du spielst am Freitag gegen Bremerhaven, fährst Sonntag nach München. Das sind jetzt auch nicht die schlechtesten
Teams. Aber Liga, ne? Ich meine, du musst ja nimm nur mal das vergangene Wochenende oder nimm die letzten drei Spiele. Ich meine, Ingolstadt war für mich eine Überraschung, weil das hat gar nichts mit euch zu tun. Ich war zu oft in Ingolstadt oder habe Ingolstädter Teams gesehen und weiß einfach um ihre Klasse. Dass du das mal so machst, auch so auf beeindruckende Art und Weise, das ist das eine. Aber dass auch dann nicht irgendwann mal einer aus dem Busch kommen könnte und sagen könnte, heute reicht's mal nicht aus, also wer kann das denken? Aber da bin ich sowieso immer anders unterwegs. Und das sollte man nicht nur zu diesem frühen Zeitpunkt, sondern auch später eigentlich gar nicht mal thematisieren. Kommen wir vielleicht einfach nochmal zurück auf das, wie es in der Mannschaft funktioniert. Ich habe Daniel Fischbruch hier erst wirklich kennengelernt. Also ich habe vorher schon mal ein, zwei Interviews mit ihm gemacht und das war es dann auch. Er war da eher zurückhaltend. Jetzt habe ich ihn hier so ein bisschen kennenlernen dürfen und ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt. Ich finde es beeindruckend, mit wie viel Engagement er nicht nur auf dem Eis unterwegs ist, weil das kann jeder sehen. Das ist vielleicht jetzt etwas übertrieben, wenn ich sage, das kann man auch erwarten. Er hat ja auch gewisse Ziele für diese Saison. Aber ich finde es vor allen Dingen spannend, wie sehr er menschlich das Ganze füllt. Also das fängt ja an mit guten Tag sagen. Nicht zu mir, sondern auch zu anderen. Wie er Dinge
mitnimmt. Zu dir sagt er keinen guten Tag, oder?
Doch, das tut er auch. Aber das ist, ich wollte damit nur sagen, ihr blöd werden.
Zu mir auch
übrigens. Ich wollte damit nur sagen, ob er mir jetzt guten Tag sagt oder nicht, ist egal. Aber ich finde immer, also er geht zu jedem, er versucht wirklich gut zu kommunizieren, er macht das medial unglaublich gut. Wie sehr läuft dieses Gremium aus denen, die da in der Kabine was zu sagen haben? Weil das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor. Wie organisieren die das? Nicht zu sehr präsent zu sein, sich auch zurückzunehmen, Bewertungen der anderen auch mal mitzunehmen. Ist das auch eine Situation, mit der ihr sehr, sehr gut leben könnt im Moment? Weil ihr habt es ja nicht gewählt, sondern es wurde ja entschieden. Ja.
Nee, ich glaube, dass es auch direkt angenommen wurde. Ich glaube, man kennt die Spieler immer, die in der Führungssituation sind. Wie man jetzt sieht, Fischbuch, Colin und Cornell. Ich glaube, das sind auch alle drei Jungs, die schon sehr viel Erfahrung haben und denen hört man dann natürlich zu. Es wäre jetzt auch genauso, wenn die jetzt keinen Buchstaben hätten. Das sind die Jungs, die schon viel Erfahrung gesammelt haben und von denen man gerne lernt. Und die machen das auch in einem guten für uns, sage ich mal, als Spieler oder als junge Spieler. Sondern die sagen jetzt nicht so, hier, mach das, sondern hier, versuch doch mal das. Es ist die Art, wie die mit einem reden und wie die das quasi anderen beibringen wollen. Und es ist nicht strikt hier so und so, sondern die sind alle menschlich. Wir sind alle im selben Boot und die machen einen guten Job, das umzusetzen.
Du hast jetzt über die drei Jungs, die jetzt auch schon länger in Deutschland spielen.
Ich wollte das Thema jetzt auch ansprechen.
Wer da immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, finde ich, ist mit McCoy dann ja der quasi vierte aus der Truppe, der auch das A trägt. Was bringt der in die Kabine? Weil der spielt ja auch das erste in Deutschland sicherlich ein paar andere Aspekte. Und durchaus schon was gesehen in seiner Vita.
Ich persönlich kenne ich ihn sogar schon aus Hershey-Zeiten, habe ich mit ihm zusammengespielt und wo ich angekommen bin ich gerade aus dem College zu den Profis gegangen und er war eigentlich so der erste Ansprechpartner für mich, der sich ein bisschen um mich gekümmert hat, Sachen organisiert hat, mich mit in die Halle genommen hat und ja, da kam die erste Nachricht von ihm quasi, ich sag, hey, ich bin McCoy, wollen wir irgendwas machen, wollen wir.
Und du Essen so, nee, lass mich in Ruhe.
Nee, aber da sieht man direkt die Qualitäten von dem Mann, dass er das natürlich auch in der Führungsposition jetzt mitnimmt quasi. Ich glaube, da war auch klar, dass der in so einer Situation sein wird, Führungsqualität. Das ist ein sehr sympathischer Spieler, der viel ausstrahlt und viel Sicherheit auch gibt. Und ich glaube, für die jungen Spieler auch, dass er eine Ansprechperson ist, der man auch vertrauen kann.
Was mir aufgefallen ist, also ich glaube, es war auch in dem Nürnberg-Spiel, auch also einstehen für Kollegen das in bestimmten Situationen, aber voll nicht zu überdrehen. Also weil ich meine, man ist ja da ganz nah dann dran, aber da kriegt er irgendwie immer die Kurve. Ist das auch ein Eindruck?
Es ist ein schmaler Grat. Gegen Ingolstadt hat er sich einmal selber aus dem Spiel gecheckt, wo wir, glaube ich, froh sein konnten, dass da kein Ingolstädter dazwischen war.
Aber gut, das war das erste Spiel, und musste sich auch ein bisschen gewöhnen.
Es ist ein schmaler Grat, aber insgesamt, glaube ich, ist es zumindest von außen, dann kann Julian gleich auch nochmal was zu sagen, wie das auf dem Eis ist, aber immer sehr geil zu sehen, dass da immer sofort jemand ist. Woody, finde ich, macht das auch immer ganz cool mit seiner dann doch eher anderen Art, aber der ist auch irgendwie mehr in der Nähe, gefühlt ja immer, der braucht ja nur 2 Schritte zu machen und ist dann da. Aber auch der, du siehst schon, das sind so Sachen, war auch nicht immer so. Muss man auch mal ganz klar sagen.
Nee. Oh, da habe ich auch Bilder vor Augen.
Also du bist ja jetzt auch nicht der Krawallbruder auf dem Eis. Mhm. Aber tut schon gut, wenn du weißt, okay, der Junge spielt jetzt bei mir. Finde ich besser. Ne?
Zu 100%, ja. Ich glaube, das sind auch die Kleinigkeiten, die uns da auch Sicherheit geben, dass falls was passieren sollte, dass man da halt den Rücken gestärkt kriegt. Und auch mit McCoy, ich glaube, der macht das echt gut, da auch nicht sein Ding zu verlieren, dass er da nicht komplett auch dann dumme Strafseiten macht, sondern der zeigt, der ist da, wird auch da bleiben, aber der hält sich da noch ab und zu ein bisschen zurück, der macht das sehr schlau.
Ja, das fand ich auch in der Situation. Ging rein, rammelte ein bisschen rum, um dann in der richtigen Sekunde, als der Schiedsrichter wirklich den Fokus drauf legte, zu sagen, hey, alles cool, ich bin total entspannt.
Ich glaube, das einzige Mal, wo es wirklich gescheppert hätte, war der Stockschlag gegen Taro. Ich glaube, der stand da auch mit auf dem Eis. Und da sind sie aber direkt hin, gegen Schwenningen sind sie direkt hin. Und sind, also ich weiß nicht, wer, ich glaube, es war McCoy, aber irgendein Verteidiger, der auf dem Eis stand, musste sofort von den Schiris gebremst werden, weil sonst... Wäre das auch, wäre das, glaube ich, wirklich böse geendet nach der Nummer.
Ja, gut, also das war auch eine Situation, die habe ich ja bis heute nicht verstanden, die Situation. Ehrlicherweise, weil Kyle Platzer ist ja, also man kann über den Mann viel sagen, aber dass er so ist, kann man dann überhaupt nicht einschätzen. Und vor allen Dingen dann nach der Situation.
Also, man muss sich das schon fragen, weil es gab auf dem Eis keinen erkennbaren Grund so richtig. Gott weiß, was da los ist, muss man dann auch immer ein bisschen differenzieren.
Ich finde, wir haben
die Aktion bleibt aber scheiße. Das ist, glaube ich, klar. Ne?
Lassen wir das einfach so stehen.
Genauso wie die Aktion zwischen Berlin und Mannheim.
Nein, du siehst einfach, also da ist schon Emotion drin in dieser Liga gerade. Also wenn du dir das anschaust, vor allen Dingen die Frage ist ja auch, ist da Emotion drin oder ist da Druck drin? Also manche Dinge passieren ja auch mit Druck.
Ich glaube,
letzteres sagt man so okay.
Letzteres und dann in gewissen Situationen eindeutig auch, also Druck potenziert von diesen Emotionen und dieser Hitzigkeit. Ne?
Ja, ich habe Schwenningen ja jetzt auch am letzten Freitag gesehen, als sie in Frankfurt gespielt haben. Und auch da war das, also es passt halt nicht zum Stil von Steve Walker und all den Jungs. Deshalb, also es hat mich insgesamt sehr gewundert.
Ich glaube nicht, dass dem einer gesagt hat, so jetzt prügelst du dem Jens gleich mal den Schläger auf den
Ellbogen. Nein, aber ich sag mal, du musst einen gewissen Grad ja schon erreichen, um solche Situationen irgendwie zu gestalten.
Ich glaube auch in einem, wenn wir schon drüber sprechen, Berlin gegen Mannheim und den Veilleux-Check, da hat sich auch einiges hochgeschaukelt. Und das ist natürlich dann, muss ich sagen, das will keiner sehen. Also ich persönlich jetzt, dass sich das dann so äußert. Ich glaube, da müssen wir dann auch alle in der einen oder anderen Sekunde vielleicht dann doch nochmal einen kühlen Kopf bewahren. Können wir uns ein Beispiel an McCoy nehmen, wenn wir da jetzt gerade wieder beim Thema sind.
Tja, also...
Tut mir leid für den Downer.
Danke, hast es mal wieder geschafft. Ja. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du so ein Ding dann hinterher siehst? Kriegst du da schon mal Schnapp? Also, man kann jetzt immer noch diskutieren, 6 Spiele zu viel, 6 Spiele zu wenig. Ich finde, er hat ihn eher an der Brust getroffen. Wenn er ihn höher getroffen hätte, also am Kopf, hätte das noch völlig anders ausgehen
Taro
können.
Taro wurde auch nicht komplett am Ellbogen getroffen, aber...
Ich will eigentlich über die Reaktion sprechen. Wenn du sowas siehst, wird dir dann nochmal bewusst, dass du da einen Sport machst, wo du echt aufpassen musst, was so ein Gegner tut? Oder ist das eingepreist am Ende des Tages bei dir?
Ich würde sagen, bei manchen Spielern ist das auf jeden Fall eingepreist. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr emotionales Spiel, wo dann auch manchmal aus Spielern was rauskommt, was man nie gedacht hätte. Wie bei Platzer hätte ich auch nicht gedacht, dass da die Lichter durchbrennen. Aber manchmal passiert das halt. Aber ich glaube, bei vielen Spielern, die bekannt sind für so Sachen, auch Villieu, ich glaube, da muss man immer aware sein, auf dem Eis, gegen wen man spielt. Und ich glaube, da ist es halt eingepreist, dass, wenn man so Leute hat, auch bei Wolfsburg, Machacek, dass das Spieler sind, bei denen es manchmal wehtun könnte. Und ich glaube, dass man da einfach ja gucken muss, mit wem man auf dem Eis steht, ja, und sich dann halt schlau positionieren muss.
Ich finde da trotzdem, dass es einen Unterschied gibt zwischen, okay, ich weiß, der spielt hart, der nutzt jede Gelegenheit, und die Spielweise an sich ist ja, glaube ich, auch eine, wo jeder sagt, so einen brauchst du auch in deinem Team.
Ja.
Es gibt trotzdem keine Entschuldigung für mich, ob du jetzt sagst, ob er in einer Brust trifft oder, aber das Ding so durchzuziehen in dem Wissen, dass bei dem jetzt die Lichter ausgehen, wenn ich das jetzt so mache, gibt es aus meiner Sicht keine Entschuldigung für. Und kann ich mir eigentlich auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jetzt nochmal außerhalb dieser Situation seine Intention ist. Ja, weil da kann wer weiß, was passieren. Auch
also, du musst.
Da muss ich nochmal angucken, wie weit der Helm fliegt. Und gut, wenn der anders aufkommt im Kopf, da weißt du nicht, was. Und das kann keiner wollen. Tut mir leid.
Mach erst du, Julian, bitte.
Wenn nee, ich wollte eigentlich nicht.
Also, weil für mich ist Fakt, es gibt nichts zu widerlegen von dem, was du gesagt hast. Ich habe ja auch gerade mit den 6 Spielen eigentlich nur auf die Entscheidung des Disziplinarausschusses angesprochen. Ich sage, glücklicherweise hat er den Kopf nicht getroffen. Also, und man kann über solche Situationen immer viel hinterher nochmal sagen. Ich glaube, dass Julian recht hat, dass da in dem Moment eine Emotion plötzlich ist. Und dann dreht er sich einen Hauch anders und plötzlich stehst du vor einer Situation und du kannst das ja auch nicht mehr ändern, wenn du da so anläufst. Also du darfst so nicht anlaufen in der Situation, weil du gehst dieses Risiko ein, wie du korrekt sagst, aber dann ist es eine Nuance. Also ist der ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Passieren eben diese Dinge. Und das ist eben, man muss sich dessen immer bewusst sein, dass das, was das für Auswirkungen haben kann. Aber das wollten wir eigentlich auch nicht vertiefen in diesem Ding, aber haben es dann mal eben wieder gestriffen. Ich würde gerne noch 2 Punkte ansprechen, nämlich einerseits das Verhältnis der Trainer zur Mannschaft und ich würde gerne noch ein bisschen über die Dinge reden, die verbessert werden müssen insgesamt im Spiel. Jetzt ist immer schlecht zu reden über die Trainer in der Saison, weil die könnten es ja mitkriegen, dass schlecht geredet worden ist. Insofern darfst du nur positiv reden. Nein, aber wie ist da auch das Verhältnis zu den Coaches? Also wir haben den Eindruck, sehr klare Aufteilung, sehr ruhig. Also auch das haben wir schon deutlichst anders gesehen hier am Seiler See in den letzten Jahren, was so das Engagement anbelangt. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, nee, unterm Strich stimme ich dir dazu. Ich glaube, die machen alle einen guten Job. Jeder weiß, was er da für eine Rolle hat, auch in dem Sinne, dass Trainer Rollen haben. Und ich glaube, dass die das ganz gut umsetzen. Ich glaube, wir machen sehr viel Video, wir machen sehr viel Detailarbeit an Sachen, die wir arbeiten müssen. Und ja, ich glaube, dass da alle einen guten Job machen, dass da auch klar kommuniziert wird, was man besser machen soll. Auch individuell wird man da mal reingeholt, wird dir ein paar Clips gezeigt. Ich glaube, dass die da einen ganz guten Job machen, uns das zu kommunizieren, was sie sich vorstellen, wie wir als Mannschaft noch besser werden und wie individuell wir uns da anpassen können, damit das im System Sinn macht.
Es gibt ja immer Rollen, die auch Einzelne einnehmen. Wer nimmt denn hier eigentlich diese Co-Trainer-Rolle ein, die auch mal zuhört? Ist das Janne? Ist das mehr Toni?
Ich glaube, ich würde eher Janne sagen. Ich glaube, der ist mehr so mit den Spielern, dass er uns auch fragt. Ich meine, als Athletiktrainer hat er sowieso ein bisschen andere Beziehung zu uns wie die anderen Trainer. Dass der halt auch auf uns hören muss, wie die Körper sich anfühlen, wie müde wir sind, was jetzt im Gym gemacht werden muss, ob es Regeneration ist oder ob wir ein hartes Workout machen. Da ist, glaube ich, sehr individuell, wie sich er sich mit uns da unterhält. Deswegen würde ich quasi in dem Sinne mehr zu Kuyu tendieren.
Jetzt haben wir natürlich schon Stefan vor dem Saisonstart hier als sehr, sehr ruhigen Coach erlebt. Ist der schon mal ausgetickt? Kann er das überhaupt?
Kann er auf jeden Fall.
Das siehst du doch auf. Ich finde das so geil, wenn er dann runterkommt und sich vor euch hinhockt. Das habe ich noch nie erlebt.
Nee, der ist auf jeden Fall, also ist auch emotional, auf jeden Fall. Ich glaube, für ihn ist es auch, ich würde es eher emotional als Druck sagen, sondern ich meine, er hat selber hier auch gespielt, er weiß, wie die Fans sind. Und ich glaube, dass nimmt er auch in sich. Ich meine, ich glaube, in einem Spiel stand ich am Bulli und habe zu ihm geguckt, da hat er gepfiffen und hat zu den Fans halt so, dass sie lauter werden sollen. Also ist auf jeden Fall emotional dabei. Ja, ist voll. Aber
ist das auch ein geiler Faktor, wenn du weißt, dein Coach weiß schon, wie es funktioniert? Also, weil das ist natürlich, bringt natürlich etwas mit, was nicht jeder Trainer mit in eine Kabine bringen kann. Wenn du selbst hier mal 2 Jahre, gut, er hatte gute Jahre, das muss man dazu sagen, ja, damals, wenn du das selber mal miterlebt hast. Auf also, ist das ein Bonus?
Auf jeden Fall. Ich meine, dann merkt man, dass er versteht, worum es geht beim Spiel, dass sowas. Ja, uns auch motiviert, sag ich mal, wenn man sieht, dass er die Fans am hypt und dass wir dann halt auch Bock haben. Ich glaube, da macht er auch einen ganz guten Job, dass wir, dass er uns halt auch den Rücken stärkt, versucht, uns da ein bisschen hochzuheben und dass wir halt mehr Gas geben.
So, letzter Punkt, reden wir noch ein bisschen über den Sport.
Ja, was so gut läuft und was nicht gut läuft. Mit was Positivem schließen wolltest du jetzt.
Nein.
Ne?
Ey, ist doch viel zu früh. Also wenn wir über den Sport ein wirkliches Fazit zu ziehen, das können wir irgendwann mal Ende Oktober machen. Dann wissen wir ungefähr, wo sich die Roosters vielleicht mal hinbewegen.
Ich glaube schon, dass man, also du hast jetzt natürlich nicht den Vergleich zum letzten Jahr, beziehungsweise als Gegenspieler, aber du erkennst eindeutig, glaube ich, eine stabilere Defensivstruktur. Da sind wir uns alle einig. Was...
Willst du das jetzt analysieren oder fragen wir ihn?
Ich stelle jetzt eine These in den Raum und darf Julian sich dazu verhalten. Was, glaube ich, eher besser wäre, wenn wir jetzt über, weiß ich nicht, kleinere taktische Undisziplinierheiten, individuelle Fehler, sonst irgendwas sprechen, das vielleicht abzustellen Richtung des Wochenendes oder generell auch.
Ja, nee, ich stimme dir dazu. Ich glaube, in den letzten Jahren war hier nicht so viel Struktur vorgegeben. Ich glaube, das hat sich sehr geändert mit Stefan. Das ist ein sehr, wie ich schon gesagt habe, detailorientierter Trainer, der wirklich, wo es um Zentimeter geht manchmal, um die Schlägerpositionierung, Stick-on-Puck, so Kleinigkeiten. Ich glaube, dass die sehr viel Unterschied machen, wie man ja auch sieht, dass wir auch gegen gute Gegner Ingolstadt, dass wir denen gar nichts geben. Und ich glaube, da ist auch jetzt egal, dass wir gegen Bremerhaven und München spielen. Sobald wir unser Spiel machen, wissen wir, dass wir auf jeden Fall immer eine Chance haben und immer gewinnen können. Und ich glaube, das ist ja daraufhin zurückzuführen, dass wir im Training unsere Arbeit machen, dass wir das Video sehen, dass wir wissen, was wir abstellen müssen und was wir machen müssen, um dann diesen Erfolg gegen die großen Clubs auch zu haben.
Stick on Puck finde ich übrigens auch nochmal ein Thema. weil das ist, also ich weiß nicht, ob das, vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, Mirko, Schläger raus heißt das ja. Ich finde schon, dass man relativ viel abfälscht, dass es gar nicht erst aufs Tor geht. Und das ist schon enorm. Und es ist wirklich so, dass ihr da immer wieder zu angehalten werdet, weil das vergisst man wahrscheinlich auch mal schnell.
Das
oder?
Geht sehr schnell, ja. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schnelles Spiel, wo es um Sekunden geht, Millisekunden. Und solche Kleinigkeiten, Habits, sagt er immer, die werden Spieler entscheiden, wo es um Millimeter geht, Zentimeter geht.
Wie oft wird das, ist das so im Training Thema, dass da irgendeiner nochmal ermahnt
das
wird?
Das hört man sehr oft, ja. Stick on Puck, die Worte hört man sehr, sehr oft.
Was für mich immer auch interessant ist, also wenn ich ein Spiel kommentiere, dann bin ich in der Lage, tatsächlich meinen nächsten Satz zu denken und den anderen zu Ende zu bringen. Im Kopf. Da hat ja jeder sein eigenes Ding. Wie viel passiert in deinem Kopf bei einem Wechsel von 30, 35 Sekunden im Hinblick auf all das? Also du weißt nicht, was vor dir steht, aber eigentlich hat dir dein Trainer alles gesagt, wie er gerne möchte, dass du auf etwas Bestimmtes reagierst. Was tickert da wirklich im Kopf ab?
Ja, ich meine, versuch natürlich so viel wie möglich umzusetzen, weil wir wissen, dass es uns hilft. Dann im Endeffekt, wie es umgesetzt wird.
Aber denkst du tatsächlich? Oder
ich glaub,
ist das
Zeit,
jetzt schon drin?
Die Zeit hat man
als
nicht,
weitgehender Automatismus.
Das sind doch dieses Stick und das ist wirklich eigentlich drin, weil es Sinn macht. Wenn ich überlege, letztes Jahr habe ich sehr oft in Frankfurt war ein anderes System, da bin ich eher quasi, sagen wir jetzt mal die Situation, der Puck geht hoch an die blaue Linie zum Verteidiger und ich muss als Außenstürmer rausgehen. Habe ich immer gedacht, Schussblock, also in die Schusslinie quasi zumachen. Jetzt ist es anders, dass er quasi will, dass wir schnell zum Verteidiger gehen und den Schläger Richtung Puck quasi haben, also Stick on Puck.
Ja.
Was natürlich Stress auf den Verteidiger macht, weil er direkt sieht, oh, der kommt mit dem Schläger, da ist nicht viel Bewegungsraum, kann man nicht viel mitmachen. Ja. Und ich glaube, dass das schon ziemlich tief im Kopf jetzt schon sitzt. Das, da hat er einen guten Job gemacht, dass von Tag 1 uns versucht hat, hier reinzuprägen. Und ich glaube, dass, dass das uns auch auf jeden Fall hilft.
Und offensiv, wenn du, also da gibt es ja, kennst ja jetzt eher vom Fußball, Handball, auch Basketball, sind ja eher im Vergleich zum Eishockey statischere Themen. Da gibt es bestimmte Positionen, zumindest mal eine Grundaufstellung und so. Ihr fahrt ja gefühlt für den Laien einfach die ganze Zeit im Kreis oder vor und zurück oder wie man auch will. Da hängt es ja dann schon auch viel davon ab, was macht der Gegner gerade. Und da sind es dann doch wahrscheinlich eher die, wie reagiere ich auf gewisse Situationen.
Ja, da haben wir auch quasi klare Vorgaben eigentlich, was im offensiven Teil abgeht. Ich glaube, da ist auch immer am wichtigsten, klar, wie du ansprichst, dass wir rotieren, die Lücken finden. Das ist sehr big für uns. Aber was man auch nicht verhandeln kann, ist eigentlich ein Spieler oder wenn nicht sogar zwei vorm Tor zu parken, dass der Torwart nichts sieht, weil das eigentlich...
Und das war über viele Jahre wirklich ein No-Go hier. Das hat nicht stattgefunden eigentlich. Ja. Also die Absicht war da, aber ihr habt doch die Spielerpersönlichkeiten, die
so tun. So, ja. fällt das 5-5 her gegen Nürnberg dann am Ende. Genau,
der Tipp, ne? Ja. Also der, das
haben wir auch... glaube ich auch weh.
Ja, das ist ja das Ding da in dem direkt vorm Tor, da tut's weh. Das sind die unangenehmen... Spots auf dem Eis, aber genau da muss man halt hin, wenn man Tore schießen will. Und ich glaube, da hat er auch uns von Anfang an gesagt, dass wir da rein müssen, dass wir da für Chaos sorgen müssen, dass der Torwart nichts sieht und dann halt diese Rebounds, wie wir schon sehr viele Tore jetzt auch geschossen haben, da halt den Müll aufräumen, wie man so schön sagt.
Grundsätzlich ist diese Rotation, lass mich da an, bitte noch eine Frage zu stellen, diese Rotation, die haben wir ja auch selten gesehen in den vergangenen Jahren. Das ist auch die neue Art und Weise, sehr Eishockey zu spielen, eben nicht positionsverhaftet zu sein und dafür zu sorgen, dass der Verteidiger, wenn er vorrückt, auch diesen, dass der Stürmer den Blick dafür hat, okay, auf die Position zu gehen. Wie eigentlich sorgt man dafür, da den Überblick so zu behalten? Ist das auch komplett vorbestimmt oder ist es tatsächlich die individuelle Klasse der Jungs, die das dann möglich macht?
Ja, ein guter Mix von beiden, würde ich sagen. Ich glaube, das ist aber schon ein Eishockey-Ding, das wir schon seit klein auf kennen. Sobald der Verteidiger runtergeht, dass dann halt einer covern muss, quasi. Das ist alles schon im Kopf drin. Da muss er jetzt nicht so viel machen. Aber wenn es um diese Rotation geht, da haben wir schon gewisse Sachen, die wir wollen, wie sich Verteidiger einschalten, wie wir als Stürmer spielen wollen, dass, wenn der zum Beispiel die Scheibe sicher hat, dass der jetzt keine Hilfe braucht, dass wir schon zum Tor gehen können. Mhm. Oder falls er Hilfe braucht, dass dann halt ein Zweiter direkt reinkommt und dem halt aushilft, dass wir kleine Puckgewinne dann halt haben, um dann zum Tor zu kommen.
Wunderschön erklärt.
Wollte ich gerade sagen. Und das ist auch das ist ja jetzt deutlich einfacher, leichter gesagt als getan, glaube ich. Kann man ja so auf den Punkt bringen. Ja,
es gibt da immer noch so fünf andere, die da auch noch was dagegen
genau
haben.
Genau das ist dann letztlich das auch eine Quintessenz, wenn du sagst, das ist dann in so einem Spiel gelingt Augsburg das vielleicht besser als uns, ohne jetzt zu sagen, warum auch immer das so ist. Aber das ist ja letztlich das, wo man drauf schaut und sagt, okay, die machen dann ihre Rebound-Tore, glaube ich, Abfälscher. Genauso sind die Tore ja gefallen.
Guter Tag und schlechter Tag.
Und
das ist so, oder?
Am Ende ist es dann auch, und das mag auch keiner hören, das Quäntchen Glück, keine Ahnung, fällt das 2-1, auch wenn es kein Torraum abseits ist, das 3-1, glaube ich, vom Bulli weg, perfekt getroffen, kannst du ja auch die Qualitäten des Enkunik. Das ist einfach, kann so und so gehen.
Naja, wie gesagt, du wirst auch einfach mal, wird die andere Mannschaft den besseren Tag haben. Interessant ist halt, da ist für mich der Freitag viel maßgeblicher oder auch das Spiel gegen Schwenningen. Das war so, also da wart ihr nicht schlechter, sondern es war einfach so ein enges Ding. Das war auch genauso gegen Nürnberg. Es war eigentlich ein enges Ding.
Gegen Nürnberg
ihr hättet, ihr hättet das nicht hinbiegen, also ihr hättet nicht unbedingt so weit zurückliegen müssen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber der entscheidende Faktor ist dieses Comeback. Das sagt was über eine Mannschaft aus. Ich fand das bei den deutschen Basketballern im Finale gegen die Türkei so bemerkenswert. Also ich behaupte jetzt nicht, dass ich wirklich Verständnis habe von den tiefen Dingen, die im Basketball ablaufen. Aber das, was bemerkenswert war, ist, dass diese Mannschaft, obwohl sie keinen guten Tag hatte, es immer geschafft hat, dran zu bleiben, dass die Qualität ausreichend gut war, um das hinzukriegen, bis dann einer abgesteppt ist. Das machst du im Eishockey, glaube ich, nicht. Also es kann mal sein, dass einer einen überragenden Tag hat, wie Daniel mit dem Tor, mit den beiden Penalties. Ja. Okay, das fällt auf. Aber der Dennis Schröder hat es schon beeindruckend gemacht, dass der eigentlich im ganzen Spiel nicht stattgefunden hat. Und dann kommt dieser Moment und dann kriegst du es hin. Aber du hast halt gesehen, dass Qualität dafür sorgt, dass diese schlechten Tage, so wie, jetzt machen wir es auch nicht, überdrehen wir es nicht, aber wie gegen Augsburg. Es war nicht euer bester Tag. Okay, du hast wenig Ideen, die anderen spielen das einfach ziemlich sauber durch und dann verlierst du das Ding halt. Damit musst du leben. Aber das andere gibt mir Mut, dass man da auf jeden Fall eine andere Entwicklung der Mannschaft sehen kann, auch an solchen Tagen.
Ich bin wirklich gespannt, wie wir da in 2 Monaten drüber sprechen.
Ja, ich auch, total. Ich
hoffe sehr, dass sich das fortsetzt, weil auch, machen wir uns auch nichts vor, es wird Phasen geben, wo du vielleicht dann mal auch 2-3 Mal das nicht so hinkriegst, dann auch schon das Gefühl hast, aber diese Basis, dass die eben da ist, stimmt mich sehr positiv.
Ja. Müssen wir nur noch über eins reden? Tore schießen. Also, es ist jetzt nicht so, dass das nicht könnt, ganz im Gegenteil, aber in so einem normalen Spiel muss das halt auch nicht sein. Sagt Stefan eigentlich mal was zu diesem Balanceakt zwischen Offensive oder zwischen Defensive, die ihr ja wirklich sehr stabil aufs Eis bringen könnt, und manchmal würdest du dir wünschen, so diesen, oder ist es tatsächlich so gewünscht, spring nie höher, als du tatsächlich musst?
Nee, hey, ich meine, es ist ein Grundprinzip vom Eishockey, ist Tore schießen. Sonst kannst du kein Spiel gewinnen. Aber ist halt auch die Frage, wie gesagt, gegen Augsburg hatten wir nicht wirklich, wie du sagst, das ist halt ein schlechter Tag gewesen. Da könntest du noch 6 Stunden spielen und schießt kein Tor. So, ja. Tage gibt's, so Spiele gibt's. Muss man denen wahrscheinlich ein Kompliment machen, wie sie verteidigt haben. Uns kann man vorwerfen, dass wir halt nicht zum Tor gegangen sind, wie wir sollten. Ich glaube, wir können auch sagen, da waren Chancen auf jeden Fall da, um Tore zu schießen. Ja, warum die dann nicht reingehen, ist halt die nächste Frage. Das kann man wieder sagen. Fehlt uns halt ein bisschen Glück, dass hier und da vielleicht ein Bounce auch mal reingeht. Oder wie zum Beispiel beim zweiten Tor gegen Augsburg. Der Schuss wird geblockt, der kommt dann irgendwie ans Backdoor und der macht den dann rein. So Sachen, da kann man halt nicht wirklich viel gegen machen. Und ja, es wird auch wieder andere Tage geben, wo man sagt, man hat nur 3 Chancen, aber macht man halt 3 Tore. So, da steckt man halt meistens nicht drin, aber
nein, deshalb,
so ist das Spiel, ja.
Da bin ich auch total von überzeugt, weil du am Ende des Tages wird es gute und schlechte Tage geben. Du musst halt immer dafür sorgen, der ist teuer, ne? Dass die
Es gibt gute und schlechte Tage, ist auf jeden Fall eine ziemlich heftige Phrase. Ja.
Kommt man nicht drum rum. Dann ist das auch der ideale Weg, jetzt den Sack zuzumachen.
3-2 war auch immer das präferierte Ergebnis. Da haben wir in der Vorbereitung ganz viel gemacht. Da haben wir am ersten Spieltag gewonnen, dann ging Schwenning 2-3 verloren. Aber ich glaube, das beschreibt den Status quo ganz gut. Franz sagt ja auch immer, mit maximal 2 Gegentoren hast du erstmal ganz gute Chancen, so ein Spiel zu gewinnen. Das, und ich glaube, da sollten wir dran anknüpfen, weil dann in Summe waren es vielleicht ein bisschen viele Gegentore auch. Ne? Trotz der Tatsache, dass du defensiv an sich ganz gut standest und gar nicht so viele in Summe Chancen zugelassen hast, aber die waren dann vielleicht doch ein bisschen too much.
Dankeschön, Herr Nabravnik, dass Sie heute unser Gast waren. Es war mir eine Freude.
Sehr gerne.
So, haben wir einen kleinen Blick gehabt in die Dinge vom Seiler See, die jetzt anstanden, und machen jetzt erstmal zum Geldverdienen noch das.
Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit uns, mit Maler Rentfort, gemacht. Wir haben freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapete, Teppiche. Wir beraten sie detailliert bis zu ihrem Traumergebnis. Melden sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rentfort.de. Rentfort mit einem N und hinten mit DT. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Präsentiert von Maler Rentfort.
So, und wir müssen noch sagen, dass wir nächste Woche eine Veränderung haben. Weil wir kommen erst nach.
Im Podcast-Team. Achso, ja.
Ach ja, jetzt haben wir das
Felix
Thema.
Felix verabschiedet
wieder.
Sich. Hattest du mich noch gar nicht gefragt, ob ich nach dem Spiel noch eine Minute habe. Ja, aber wir spielen Donnerstag. Es macht nur Sinn. Ich gebe dir ja recht.
Es wird den nächsten Podcast erst Freitagmorgen um 6 Uhr geben. Also notiert euch das. Vor allem Carsten und Bene, denkt dran, Donnerstag müsst ihr dann doppelt hören.
Da ist Freitagsfeiertag.
Aber der Nabravnik hat uns alles gegeben. Ja. Insofern, es lohnt sich diesen Podcast doppelt. Wolltest du Tschüss sagen oder soll ich Tschüss sagen?
Ich sag Tschüss Felix und du sagst
Tschüss Mirko. Bis nächste Woche.
Macht's gut.